vor dem Gebet aus dem Johannesevangelium, dem 3. Kapitel von Vers 1 lesen. Lasst uns dazu aufstehen. Evangelium Johannes Kapitel 3 von Vers 1. Nun war da unter den Pharisäern ein Mann namens Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus gab ihm zur Antwort: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann jemand geboren werden, wenn er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Soweit dieses Wort. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für diesen Tag und diese Gelegenheit, vor deinem Angesicht versammelt zu sein, in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Habe Dank, dass du heute noch die gleiche Sprache sprichst, noch heute Menschen rufst und rettest, von Neuem geboren werden lässest, o Herr. Denn was vom Fleisch ist, bleibt Fleisch. Aber was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Treuer Herr, ich bitte dich jetzt, möge dein Wort als göttlicher Same in jedes Herz fallen und möge dein Geist über alle kommen und eine Wiedergeburt bewirken. Herr, durch die Kraft deines Blutes, deines Geistes und deines Wortes. Geliebter Heiland, ich möchte alle, denen ich dein Wort verkündigen durfte, bei dir in der Herrlichkeit wiedersehen. Schenke Gnade, o Herr, dass dein Geist weht, ja, dass er wirkt, dass wir spüren, dass du gegenwärtig bist. Herr, dass es nicht nur geistliche Unterhaltung ist, sondern Reden Gottes mit uns, Wirken Gottes durch den Heiligen Geist, Rettung, Befreiung, Heilung. Herr, du bist derselbe. Du bist auferstanden. Du lebst. Wir rechnen heute mit deiner Gegenwart. Befehlen dir alles an, o Herr. Schenk Gnade zum Reden, Gnade zum Hören. Nimm alles Störende aus uns und aus unserer Mitte. Bahne dir einen herrlichen Weg, einen glorreichen Weg unter deinem Volke, einen Hochweg der Erlösten. Und schenk Gnade, dass wir gehorsam darauf wandeln, damit dein Wohlgefallen auf uns ruhen kann und du Freude über uns empfindest und wir in deinem Willen sind. Ach Herr, sieh uns in Gnaden an. Und segne, Herr, deine Erbe. Du kennst auch all die Fürbitten, die Gebetsanliegen, die Nöte. Wir bringen sie dir im Glauben. Du kommst nie zu spät. Herr, ich danke dir dafür. Mögen jetzt alle, die nicht hier sein können und in Nöten sind, spüren, dass wir für sie beten. Und noch mehr, dass sie erleben, dass du unsere Gebete erhört hast und dass du antwortest, dass du ihre Hilfe in der Not geworden bist. Segne mit uns dein gesamtanbietendes Volk auf der ganzen Erde. Wir danken dir schon jetzt für den Segen, den du uns heute aus Gnaden geben wirst. Deinen herrlichen Namen, deinen wunderbaren Namen, den wir lieben, den du uns geoffenbart hast. Deinem Namen sei Ehre, Preis und Ruhm in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Wollen wir im Glauben damit rechnen, dass er sich offenbart? Einfach damit rechnen, dass er rettet. Damit rechnen, dass er heilt. Es direkt erwarten, im Glauben erwarten. Ich habe, als wir es eben sangen, daran denken müssen, gestern vor 14 Tagen war es, dass wir nach der Versammlung in Helsinki zu fünft im Auto saßen. Und da sagte plötzlich ein älterer Herr, Bruder Frank, ich war anwesend, als der Junge durch den Verkehrsunfall gestorben und dann von den Toten wieder auferweckt wurde, als Bruder Brenhim damals hier die Versammlungen gehalten hat. Das hat in mir alte Erinnerungen neu lebendig werden lassen. Er war noch jetzt sichtbar ergriffen von dem, was Gott damals getan hat. Viele, viele Jahre ist's her. Und doch noch hat es ihn bewegt, dieses Zeugnis zu geben, zu sagen, was er gesehen, gehört und persönlich miterlebt hat. Ihr Lieben, die Propheten mussten ja alle gehen, aber Gott ist mit ihnen nicht gestorben. Gott ist nicht mit ihnen gegangen. Er ist mit uns geblieben und wird mit uns sein bis an das Ende der Welt. Und wir rechnen einfach mit einer ganz großen Offenbarung der Kraft Gottes. Seine Kraft ist heute noch dieselbe, denn er ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Lasst uns jetzt zur Wortbetrachtung übergehen. Ich möchte mit Offenbarung 1 beginnen. Jedes Mal, wenn wir irgendwo besondere Versammlungen haben, überwältigt es mich neu, wenn ich darüber nachdenke, welch ein Vorrecht Gott uns geschenkt hat. Amen. Seinen Willen, seinen Plan durch sein Wort einfach zu verstehen, Einsicht zu haben in sein Tun in unseren Tagen. Das ist das größte Vorrecht, das sich ein Mensch denken und wünschen kann. Offenbarung 1 von 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Selig ist, wer da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und die das bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Mir geht es einfach darum, dass wir merken, welch eine Sorgfalt Gott in allem hat walten lassen. Johannes ist uns allen als Lieblingsjünger Jesu bekannt, als ein Apostel, den der Herr gerufen hatte. Plötzlich erscheint dir nicht ein Titel eines Apostels, sondern die Bezeichnung Knecht. In Verbindung mit Prophetie, in Verbindung mit dem Heilsratschluss Gottes, ist der Apostel plötzlich ein Knecht Jesu Christi. Und ihr werdet sehen, wie genau der Geist Gottes im Alten und im Neuen Testament die Propheten und die Apostel inspiriert hat, wie die Wortwahl so genau war, wie sie kein Mensch planen könnte. Wenn von unserem Herrn die verschiedenen Bezeichnungen geschrieben stehen, zum Beispiel Menschensohn oder Gottessohn oder Sohn Davids, dann hat das auch immer seine Bedeutung und seine Berechtigung. Nie könnten die Dinge miteinander ausgewechselt werden. Sie gehören dahin, wo sie stehen, und nirgends anders. Was hat der Herr damals gesagt? Ihr werdet einen der Tage des Menschensohnes zu sehen wünschen und werdet ihn nicht mehr zu sehen bekommen. Was sagte er weiter? Wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt? Wenn ihr heute vom Sohne Gottes spricht, dann hört ihr alle Welt nicken. Ob sie dabei geistlich schlafen oder zustimmen, spielt keine Rolle. Sie nicken trotzdem. Wenn man dann vom Herrn als dem Menschensohn spricht, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, der in seiner Rechten die 7 Sterne, die 7 Engel der 7 Gemeinden hat, dann stößt man schon auf den ersten Widerstand. Dann können die Leute nicht mehr geistlich folgen, weil sie den prophetischen Teil der Heilsgeschichte nicht mit in das göttliche Programm aufgenommen haben. Den Vorteil, den Gott uns geschenkt hat, ist der, dass wir den evangelistischen Teil, den lehrmäßigen Teil und den prophetischen Teil ausgewogen in die Verkündigung mit einbeziehen. Wir möchten, dass in jeder Versammlung ein Mensch, der Gott noch nicht erlebt hat, die Möglichkeit hat, sein Leben dem Herrn zu weihen. Es darf kein Gottesdienst stattfinden, ohne dass Sünder zur Buße gerufen werden, ohne dass das Heil Gottes verkündigt wird. Das ist der Kern. Dann kommt Belehrung, die an solche ergeht, die bereits in das Reich Gottes hineingeboren worden sind. Und auch für den letzten Teil, nämlich den prophetischen Teil, sind wir sehr, sehr dankbar. Merkt euch hier die wiederholte Aussage mit dem Begriff Knechte. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. Ich lese das bekannte Wort aus Offenbarung, dem 10. Kapitel, den 7. Vers, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des 7. Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Immer wieder finden wir im ganzen Alten Testament diese Verbindung und die Redewendung seinen Knechten, den Propheten. Dasselbe im prophetischen Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung, wie wir es eben hier sehen. Wie er es seinen Knechten, den Propheten, zuverlässig mitgeteilt hat. Amos 3,7 ist allen bekannt und trotzdem möchte ich es noch einmal lesen. Amos Kapitel 3 in Vers 7 steht folgender Text. Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet. Wer sollte nicht als Prophet reden? Wahrlich, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden. Er hat das Buch genommen, hat die Siegel gelöst, hat den Inhalt geoffenbart und hat uns in die verborgenen Geheimnisse eingeführt. Ich lese aus Hiob, dem 1. Kapitel, Hiob Kapitel 1, da versammelten sich die Knechte, da versammelten sich die Engel vor Gott dem Herrn. Ich wollte Hiob 2 sagen, in Kapitel 1 ist die Versammlung und ich könnte 1 Vers 8 lesen und dann Kapitel 2 Vers 3. Hier steht, hast du wohl auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben, denn so wie er ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so gottesfürchtig und dem bösen Feind. In Kapitel 2, Vers 3, da sagte der Herr zum Satan, hast du auch auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Gott hatte seine Knechte und Propheten früh und spät, Menschen, die mit beiden Füßen auf Erden und in diesem Leben standen, mit ihrem Herzen und im Geiste mit Gott verbunden und im Himmel waren. Solche Menschen möchte Gott aus uns machen, die in jedem irdischen Bereich ganz normal und nüchtern reagieren, handeln und wandeln und trotzdem zugleich mit ihrem Herzen und im Geiste in das Göttliche, in das Himmlische versetzt werden. Das sind die Menschen, die Gott angenehm sind. Und jeder, der wirklich von Gott gesegnet ist, der wird im irdischen Bereich ganz normal und nüchtern handeln und wandeln. Wenn ein Gotteskind im Irdischen nicht nüchtern handeln und wandeln kann, wie soll es da im Geistlichen nüchtern handeln und wandeln? Es sind zwei Bereiche, die miteinander nicht vermischt werden dürfen. Und wir können zugleich in beiden sein und finden uns in beiden aus Gnaden zurecht. Ich lese weiter, denn ich habe vor, euch das doch hier anhand des Wortes zu zeigen, wie die Wege Gottes von Anfang an waren. 5. Mose 34, 5. Mose 34, hier lesen wir Vers 5. So starb denn dort Mose, der Knecht des Herrn, im Lande der Moabiter, nach dem Befehl des Herrn. Wenn wir das Wort Knecht heute betrachten, so nicht als Versklavung anzusehen, sondern Gott zur Verfügung stehend, Gott hatte Menschen auf Erden, auf die er sich verlassen konnte, Menschen, die er gebrauchen konnte, die er senden konnte, zu denen er reden konnte, Werkzeuge, Menschen, an die sein Wort erging. Sie wurden schon im Alten Testament Götter genannt, weil das Wort Gottes zu ihnen kam und sie es tragen durften. In Josua im ersten Kapitel, im ersten Vers steht, nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, sagte der Herr zu Josua, dem Sohne Nuns, dem Diener Moses, mein Knecht Mose ist tot. So mache du dich nun auf und ziehe über den Jordan dort, du und das ganze Volk da, in das Land hinüber, das ich ihnen, den Israeliten, geben will. Allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose zugesagt habe. Ein herrliches Wort. Es gab Zeiten, in denen Gott Verheißungen gegeben hat, und dann gab es Zeiten, in denen sich die gegebenen Verheißungen erfüllten. Heute ist es genauso. Auf jeden Grund und Boden, auf dem wir unsere Glaubensfüße stellen, der ist uns von Gott gegeben worden. Wir müssen nur den Mut haben, um zu wissen, was Gott uns verheißen hat. Und wenn wir wissen, was Gott uns verheißen hat, dann müssen wir den Mut haben, unsere Glaubensfüße auf diese Verheißung Gottes zu stellen, in der Überzeugung, dass Gott treu ist und erfüllen und einlösen wird, was er gegeben, was er zugesagt hat. Gehen wir direkt zum Neuen Testament, denn ich möchte euch zeigen, dass der prophetische Teil sich tatsächlich durch das Alte und das Neue Testament gleichermaßen hindurchzieht. In Titus, dem ersten Kapitel, vom ersten Vers lesen wir wie folgt. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Welch ein wunderbares Wort. Immer hat er die Redewendung, oder oft hat er die Redewendung, ich, ein Apostel Jesu Christi, ein Prediger, ein Lehrer. Er hat ja verschiedene Bezeichnungen verwandt. Hier, ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi. Apostel bedeutet ein Gesandter, aber nicht nur ein Gesandter, ein von Gott Gesandter, ein vom Herrn Gesandter. Und einer, der gesandt wurde, muss wissen, wer ihn sendet. Wer ihn sendet und wozu er gesandt wurde. Mit welch einem Auftrag. Versteht ihr das? Als der Herr die Jünger gerufen hatte, sprach er zu ihnen, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er hat gerufen, beauftragt und gesandt. Wisst ihr, dass unser Herr auch im Hebräerbrief als Apostel bezeichnet wird? Lasst uns aufschauen zu Jesus Christus, dem Apostel unseres Glaubens. In der Hinsicht war er ein Gesandter. Er hat ja den prophetischen Dienst als Menschensohn und konnte deshalb sagen, der mich gesandt hat, ist mit mir, weil ich tue, was ihm gefällt. Er war ein Gesandter. Die Heilige Schrift verwendet auf ihn sogar das Wort Knecht. Viele stolpern darüber. Ich richte mich daran auf. Halleluja, preis sei Gott. Oh, wie kostbar, wie vielfältig, wie mannigfaltig ist doch die Weisheit Gottes. Jesaja 42, das, worüber Menschen stolpern, womit sie nicht fertig werden, ist gerade das, woran wir uns aus Gnaden aufrichten dürfen. Jesaja 42, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht erlöschen. Auslöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Er selbst wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Ich kann da innig mitgehen. Unser Herr war in dem Bereich Knecht, um den Willen des allmächtigen Gottes hier auf dieser Erde zu tun. Er sprach, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Alle Knechte und Propheten haben den Willen Gottes angekündigt, das Heil, die Gnade und die Vergebung in Aussicht gestellt. Jetzt kam der, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, auf dem der Geist ruhte, jetzt kam der, der das Recht, die Gerechtigkeit, die Wahrheit fest zu begründen hatte, hier auf dieser Erde. Es steht, er wird nicht schreien, noch lärmen, noch seine Stimme auf der Straße erheben. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen, einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Liebes Herz, teure Seele, Brüder und Schwestern, werte Freunde, das ist unser Herr in seiner Erniedrigung. Er hat das, was Gottheit an ihm war, abgelegt. Der Herr nahm Knechtsgestalt an und wohnte unter uns. Und er sprach, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Hier auf dieser Erde hat er diesen Weg gehen müssen, denn er allein war es, der den Willen Gottes in die Tat umsetzen konnte. Alle anderen waren selber schuldig. Alle anderen konnten es nicht. Er konnte es. An ihm hatte Satan kein Recht. Denn er war nicht auf übliche Weise geboren, sondern sein Leib war gezeugt durch den Geist. Aus dem Grunde konnte er alles auf sich nehmen und das Recht und die Gerechtigkeit Gottes hier auf Erden fest begründen. Und wie geschrieben steht, die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Er wird nicht verglimmen und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Er hat's getan in seiner Erniedrigung. Lasst uns weiterlesen im 1. Petrus, im 2. Kapitel, im 16. Vers. Wird Folgendes zum Ausdruck gebracht. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 16. Hier steht, und zwar als Freie und nicht mehr als solche, welche die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machen, sondern als Knechte Gottes. Ich möchte das hervorheben. Das Wort Knecht ist nicht in dem Vergleich Versklavung, auch nicht in dem Vergleich mit Johannes Evangelium 15, wo der Herr sagte, ein Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Hier geht es darum, dass Söhne Gottes, Töchter Gottes, Knechte und Mägde sein können. Wie Maria sprach, ich bin des Herrn, Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Einstellung der Söhne und Töchter Gottes. Ich bin des Herrn, Magd, ich bin des Herrn, Knecht, mir geschehe, wie du gesagt hast. Tue durch mich, wie du es dir vorgenommen hast. Im Timotheusbrief, 2. Timotheus, im 2. Kapitel, da spricht der Apostel diesen Gedanken noch einmal aus. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 24. Hier steht, ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit Geduld zu ertragen und die Widerstrebenden mit Sanftmut zurechtzuweisen, ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit verleihe, so dass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. Merkt ihr, worum es geht? Einmal sind wir Gott zu Willen, im Wort der Wahrheit, in der Gnade Gottes, auf dem Wege, den der Herr uns führt. Wenn wir den Weg Gottes verlassen, die Wahrheit verlassen, dann sind wir nach dem Wort der Schrift, wie wir es eben lasen, in die Schlinge des Teufels geraten, um ihm dann zu Willen zu sein. Die Menschen müssen ihre Entscheidung treffen. Wem wollen sie dienen? Wem möchten sie zu Willen sein? Wem wollen sie gehören? Und ich glaube, Gott hat diese Entscheidung für uns getroffen. Wir haben nur Ja dazu gesagt. Wir haben nur gesagt, Herr, hier bin ich. Tue mit mir, was dir gefällt. Wer hat das schon von euch im Gebet dem Herrn sagen können? Hier bin ich. Tue mit mir, was dir gefällt. Ich lege meinen Willen in deinen Willen nach dem Wort der Schrift, wie es auch unser Herr in seiner Erniedrigung gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Merkt ihr die Einstellung? So war sie mit allen Knechten und Propheten, aber offenbar geworden in der Tat ist sie in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Propheten haben alle versagt. Sie haben den Willen Gottes angekündigt, waren nicht in der Lage, ihn in jedem Punkt zur völligen Zufriedenheit Gottes auszuführen. Aber in unserem Herrn ist der Wille Gottes hier auf Erden voll und ganz geschehen. Und da gibt es eine Schriftstelle im Hebräerbrief. Ich hoffe, dass ich sie finde. Da heißt es, durch diesen Willen sind wir auch deshalb ein für allemal geheiligt worden. Ihr könnt es sicherlich in Hebräer 10 nachlesen. Jawohl, da steht es schon. Hebräer Kapitel 10, Vers 10. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Halleluja, preis sei Gott. Wir hätten auf Knien bitten und bettelnd den Willen Gottes nicht tun können. Nie hätten wir Gottes Wohlgefallen erreicht. Aber durch den, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, nach dem zweimaligen Zeugnis der Schrift, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Matthäus Kapitel 3 und dann Matthäus 17 auf dem Verklärungsberge. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Oder andere Übersetzung, höret auf ihn. Da kommen wir zu dem Wort, jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Wer auf die Propheten nicht hörte, mag es zu spüren und zu büßen bekommen. Wer aber auf den Herrn nicht hört, der in Menschengestalt in seine Erniedrigung als Knecht, als Menschensohn auf Erden wandelte und zu uns redet, wer auf ihn nicht hört, dessen Seele wird ausgerottet werden. Da denken wir wieder an das Wort im Hebräerbrief. Wenn diejenigen, zu denen Gott damals gesprochen hat, nicht unbestraft geblieben sind, wie sollen wir da unbestraft bleiben, wenn wir den jetzt nicht hören, der zu uns spricht? Gott hat in Christus mit uns gesprochen. Gott hat sich in Christus unser angenommen, hat uns erlöst. Und in ihm ist die Scheidewand hinweggenommen worden. Eine völlige Versöhnung und Vereinigung mit Gott hat stattgefunden. Und aufgrund, vielleicht sollte ich Vers 9 doch noch dazu lesen, in Hebräer 10. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite damit als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheilt. Das ist Evangelium, volles Evangelium Jesu Christi. Eine herrliche, eine göttliche Botschaft, die jeder, der sie glaubt, erleben kann. Wir können Gott heute erleben. Biblische Wahrheiten nützen wir nur, wenn sie erlebte, persönlich erlebte Wahrheiten geworden sind. Nicht nur Wahrheiten, die in der Bibel stehen, erlebte Wahrheiten. Eine Bekehrung muss eine erlebte Bekehrung sein, eine erlebte Wiedergeburt, erlebte Erneuerung, erlebte Taufe mit Heiligem Geist. Erlebnisse mit Gott bringen uns Gott näher, lassen den Segen Gottes in reicher Fülle auf uns herabkommen. Gott sandte seine Knechte und Propheten früh und spät. Und dann offenbarte er sich in Menschengestalt, im Menschensohn, um hier auf dieser Erde das Recht, das Heil, die Wahrheit, die göttliche Gerechtigkeit, alles zu begründen und uns zur Verfügung zu stellen, damit wir im Glauben davon profitieren, dass wir das, was Gott uns in Christus bereitet hat, auch wirklich annehmen. Wollen wir es heute tun? Wer möchte heute alles, wirklich alles, Versöhnung, Vergebung, Heil, Gnade, Erneuerung, Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe im Heiligen Geist, Wiedererstattung, alles, alles, was Gott verheißen und in Christo bereitgestellt hat, wer möchte es von Gott empfangen? Amen. Ich habe da eine Schriftstelle für uns alle. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? In ihm gab Gott das Ja. In ihm gab Gott das Amen. Gott sprach, ich will. Er gab die Zusage. Er hat's getan. Und spricht, es ist vollbracht. Es steht zur Verfügung. Wir können es aus Gnaden annehmen. Gott hat sein Werk hier auf dieser Erde getan. Wenn wir das begriffen haben, kommen wir zur Ruhe von all unseren eigenen Werken und ruhen fortan in dem Werk, das Gott getan hat. Ich möchte noch aus dem Jakobus lesen, Jakobus Kapitel 1, hier steht von Vers 1 geschrieben. Jakobus Kapitel 1. Ich, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, sende den 12 in der Zerstreuung lebenden Stämmen meinen Gruß. Ich darf noch die nächsten Verse lesen. Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. Jakobus war ja auch der Apostel, der im 5. Kapitel von der Wiedererstattung sprach und schrieb, die Hiob von Gott empfangen hatte. Und er schreibt hier in Jakobus 5 von Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Dann noch Vers 11, vielleicht 10 und 11. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren, die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Was sollen wir in dieser Zeit daraus lernen, die wir mit der Ankunft Jesu Christi rechnen? Wir sollen das, was Gott an Hiob getan hat, gläubig betrachten und sagen, Herr, was du damals getan hast, wirst du jetzt noch einmal tun. Du wirst wieder erstatten, du wirst ein doppeltes Maß geben, denn du hast die Fülle. Wir dürfen den Ausgang betrachten, den der Herr dem Hiob bereitet hat. Standhaftes Ausharren muss aber Bewährung bringen und zur vollen Betätigung führen, damit ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. Ich möchte diesen Zustand mit uns allen gemeinsam erleben, dass dem gesamten Mangel abgeholfen worden wäre und wir wirklich die Fülle, nicht nur Tropfen, sondern Ströme des Segens empfangen könnten. Dass niemand mehr fragen brauchte, ist Gott mit euch? Dass man sagen könnte, wie man es dann bei den Juden sagen wird, lasst uns mit euch ziehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Dass Menschen mit uns kommen würden, weil sie gehört haben, dass Gott in unserer Mitte ist. Jetzt, in der Zeit der Vorbereitung, mögen es Worte der Verheißung sein. Aber lasst mich dieses ganz deutlich sagen. Gott ist nicht nur ein Gott der Worte. Er ist ein Gott der Taten. Amen. Gott steht mit der Tat hinter seinem Wort und mit seinem Wort zur Tat. Er wird nicht eher ruhen, bis sein Wille vollstreckt wurde und er sein Werk auf Erden zum Abschluss bringen kann. Im Johannesevangelium finden wir von unserem geliebten Herrn ebenfalls ein ganz herrliches Wort, das in diese Richtung geht. Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 34. Jesus erwiderte ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Amen. Und sein Werk vollende. Ich denke da an ein Wort aus dem Propheten Jesaja, dürfte im 28. Kapitel stehen. Da hat der Herr schon etwas Ähnliches angedeutet. Ich will sehen, ob ich es finde. Manchmal lese ich in der Englischen, dann in der Deutschen. Doch hier ist es. Steht ja übrigens immer im gleichen Kapitel, nur nicht immer oben links. Jesaja 28, hier steht in Vers 21, denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben, und wie im Tal zu Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen. Ein befremdliches Werk, und um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche Arbeit. Amen, preis sei Gott. Er wird sich erheben. Was haben wir immer wieder gesagt? Es gibt gewisse Dinge, die hat Gott Propheten übertragen und Aposteln überlassen, und dann gibt es Dinge, die er selber tut. Als es um Erlösung ging, hat der Herr selber eingegriffen, ist der Erlöser geworden. Wenn es um den Bau der Gemeinde geht, dann spricht er, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er sagte nicht, Petrus, du bist ein guter Mann, du wirst das schon tun. Nein, wir verkündigen das Wort, aber der Herr rettet, der Herr heilt, der Herr taucht mit Geist und Feuer. Er fügt hinzu, die da selig werden sollen zur Gemeinde, nicht du und nicht ich. Wir verkündigen das Wort, und während das Wort verkündigt wird, spricht Gott direkt zu den Menschen. Das glaube ich. Wenn ich das nicht glauben würde, dass Gott heute durch sein Wort zu uns redet, ich höre auf. Aber ich weiß, dass er zu uns spricht. Und es sind Leute hier, die genau wissen, dass Gott sie meint, dass Gott sie angesprochen hat. Wie soll Gott reden? Soll er seine Stimme vom Himmel erschallen lassen? Er sendet sein Wort, um gesund zu machen, die Verkündigung des Evangeliums in alle Welt hat doch nur einen Sinn und Zweck, nämlich Menschen mit Gott bekannt zu machen, den Menschen den Willen und den Heilsplan Gottes nahe zu bringen und noch mehr, dass Menschen gerettet und in den Willen Gottes, in den Heilsplan Gottes, aus Gnaden eingeordnet werden. Ich möchte es als Verkündiger des Wortes. Und ich glaube, wir alle, die wir das Wort hören, wir merken doch, dass es göttliche Realität ist, stimmt's? Das Wort ist lebendig. Es ist göttliche Realität. Wenn der Herr heute hier vorlesen würde, er könnte laut oder leise sprechen. Es bliebe bei dem gleichen Wort. Und wenn der Geist in uns ist, dann spielt es ja gar keine Rolle, wie laut oder wie leise gesprochen wird, sofern wir das Wort in uns aufnehmen und der Geist das Wort beleben kann, wird göttliche Frucht hervorgebracht. Also haben wir den Sinn der Verkündigung verstanden. Evangelium als frohe Botschaft, um uns den Heilsplan Gottes zu zeigen, soweit er Erlösung, Vergebung, Gnade und Heil betrifft. Dann den lehrmäßigen Teil, um uns zu sagen, das hat Gott den Seinen gesagt, das ist die Belehrung, der wir nachzukommen haben, und dann den prophetischen Teil der Heilsgeschichte, der ja jetzt in diesen Tagen zum Abschluss kommt. Und wie ich es fast in der Einleitung schon sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass wir ohne jeglichen Fanatismus einfach ausgewogen, nüchtern die größten biblischen Wahrheiten verkündigen können und trotzdem dabei nüchtern bleiben, aber mit tiefer, inniger Freude erfüllt sein dürfen, weil wir wissen, dass Gott uns seine Geheimnisse anvertraut hat. Der spricht, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Zu den anderen sprach er nur in Gleichnissen, zu den Seinen sprach er offen. Ganz deutlich hat er ihnen gesagt, worum es ging. Das Gleiche dürfen wir jetzt bezeugen. Die Decke ist weggenommen worden. Christus ist enthüllt. Offenbarung Jesu Christi, Enthüllung Jesu Christi. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. Und in ihm sind sie auch geoffenbart. Beides. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Ich lese noch aus Offenbarung, dem zweiten Kapitel, Vers 26. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 26. Hier steht, und wer da überwindet und in meinen Werken bis ans Ende verharrt, dem will ich Macht über die Heiden geben und so weiter und so weiter. Was heißt das? Wer in meinen Werken bis ans Ende verharrt, wer in dem Tun Gottes erfunden wird, wer sieht, was Gott tut und es mit sich und an sich tun lässt, wer einfach sagen kann, Herr, hier bin ich, füge mich in das, was du jetzt tust ein, tust an mir, tust an uns. Lass uns das Werk deiner Hände jetzt sein. Amen. Lass uns die Gemeinde sein, die du jetzt formst, die ohne Flecken, ohne Runzel sein wird. Lass uns die Braut sein, die du jetzt herausrufst, die du absonderst, die du schmückst, die du zubereitest auf den Tag, wenn der Bräutigam kommt. Nicht nur Beobachter, nicht nur Zuschauer, Teilhabe dessen, was Gott tut. Wer bis ans Ende, oder ich lese es noch einmal, damit es genau ist, und wer da überwindet und in meinen Werken bis ans Ende verharrt. Und ich könnte, ohne dem Worte Gewalt anzutun, den Satz auch andersrum lesen. Wer in seinen Werken, gemäß seinem Worte und seinem Tun, bis ans Ende verbleibt und darin ausharrt, der wird überwinden durch das Wort und durch das Blut, weil er sich Gott unterordnet hat. Er hat alle Widerspenstigkeit abgelegt, alle eigenen Gedanken und Wege verlassen und hat sich in die Gedanken Gottes einfügen lassen und auf seine Wege bringen lassen, die ja ganz allein zum Ziele führen. Wer da überwindet und in meinen Werken bis ans Ende verharrt. Gott wirkt und an diesem Wirken Gottes möchten wir bis ans Ende teilhaben. Mit ihm gehen, koste was es koste. Wer beharret bis ans Ende, wer träumt da bis in den Tod, der wird die Krone des Lebens haben. Nicht der Anfang, das Ende wird gekrönt. Und ich möchte gern an dem Tage dort sein, wenn die Krönung vor sich geht. Paulus hat ein herrliches Wort gesagt im Timotheusbrief. Er schreibt dort, dass der Herr, der gerechte Richter, ihm die Krone geben wird, doch nicht nur ihm allein, sondern all denen, die seine, also die Erscheinung des Herrn, lieb gehabt haben. Ich habe bereits die nächste Broschüre geschrieben und kam hier auf dieses Wort. Ich lese es euch gern vor. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Fortan liegt für mich die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Amen. Als ich das las, kam eine innige Freude über mich. Wie viele hat es gegeben seit dem Urchristentum, die einander Maranatha zugerufen haben. Der Herr kommt, die da gebetet haben, komme bald, Herr Jesus. Andere mögen gesagt haben, schaut, jetzt sind sie doch heimgegangen, ohne das, worauf sie warteten, erfüllt zu sehen. Macht euch keine Sorgen, sie sind weder enttäuscht noch benachteiligt. Sie warten auf den Tag, an dem alle Versöhnten gemeinsam zugleich dem Erlöser begegnen werden. Sie waren nicht enttäuscht, nein, sie sind heimgegangen mit dieser lebendigen Hoffnung, den Herrn zu schauen. Nach dem Wort der Schrift, wir mögen leben oder sterben, wir sind des Herrn Eigentum. Der Tod befördert uns doch nur ins Jenseits. Wir hatten keine andere Aufgabe an uns zu erfüllen, als den Transport zu übernehmen. Ach, weil ich jetzt gerade daran dachte, heute Morgen nahm ich ein Taxi und es steigt ein ganz alter Mann aus Sydney mit ein. Er wollte mitfahren, ich sage, selbstverständlich einsteigen, bitte. Und auf dem ganz kurzen Weg von Kloten zum Flughafen habe ich ihm doch etwas vom Herrn sagen dürfen. Und er sagt, ich habe ausgesorgt, ich war reich und bin arm geworden, sagte er so ganz kurz, und weiß nicht, was das Leben mir bringen wird. Und dann fragte ich, hast du schon die Sache mit der Ewigkeit geordnet? Und da horchte er plötzlich auf und sagte, es ist etwas Verwunderliches. Ich habe vor einigen Tagen einen Mann namens so und so getroffen. Der hat mich bereits darauf angesprochen und jetzt sprichst du mich darauf an. Und dann durfte ich ihm sagen, der Preis ist bezahlt, der Schaden ist gut gemacht, auch dich hat Gott begnadigt. Er wusste gar nicht, was er tun sollte. Er sagte, hier ist meine Anschrift, hier ist mein Name, schick mir, was du mir nur schicken kannst an Literatur. Denn Gott hat dich heute Morgen über meinen Weg geschickt. Gott hat noch Menschen. Ein ganz alter Opa, vielleicht in die 80er. Ich möchte ihn im Himmel wiedersehen. Oh, dass Gott uns diese Retterliebe, die Liebe zu den Verlorenen aus Gnaden schenken könnte. Wer von euch liebt den Herrn und seine Erscheinung? Amen, Amen. Wie können wir den Herrn lieben, ohne sein Kommen zu erwarten, mit Sehnsucht zu erwarten, dass wir schlussendlich ausrufen können, komme bald, Herr Jesus. Fassen wir zusammen, Gott hatte seine Knechte und Propheten, er hatte sie im Alten Testament, er hatte seine Knechte und Apostel im Neuen Testament. Und dazwischen steht der eine, der in Knechtsgestalt kam, der den Willen Gottes tat, der das Recht und die Gerechtigkeit fest begründet, der Heil und Gnade auf dieser Erde schenkte. An ihn glauben wir. Wir nehmen es von Herzen an und danken Gott dafür, dass er sich in Christus uns genaht, geoffenbart und in ihm sich mit uns versöhnt hat. Heute dürfen wir die Botschaft der Versöhnung predigen und rufen allen, die es noch nicht erlebt haben, zu: Lasset euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung hat stattgefunden. Gott hat uns die Hand entgegengestreckt. Jetzt musst du, teures Herz, diese entgegengestreckte Hand annehmen, musst deine Hand hineinfügen in die entgegengestreckte Hand Gottes und sagen: Herr, hier bin ich, ziehe mich aus allem heraus, mach mich zu deinem Kinde, zu deinem Eigentum, vergib mir alles, erneuere mich, schenk mir die Wiedergeburt, ja, gib mir ewiges Leben, damit ich mit dir ewig leben kann. Und ich glaube, dass Gott es tun wird. Er hat's getan. Nimm auch den Teil an, den wir aus Hebräer 10 vorgelesen haben. Durch seinen Willen sind wir ein für allemal geheiligt worden. Er hat das gesamte Wort, jede Forderung des Gesetzes erfüllt. An ihm war kein Fehl, damit alles, was auf uns durch Übertretung lastete, von uns zu nehmen. Unsere Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Auch du, teures Herz, bist geheilt worden. Nimm es an und danke Gott dafür. Und alle, die schon gläubig geworden sind, zweifelt nicht daran, sondern glaubt Gott, damit es euch zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Was wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet? Der Glaube, der mit der Tat verbunden war. Das ist das Gleiche mit uns. Gott wird dir zur Gerechtigkeit anrechnen, wenn du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, von Herzen glaubst, dass er der Retter und Erlöser ist, und weißt, es geschah für dich, damit du nicht verloren gehst, sondern durch ihn und in ihm das ewige Leben hast. Gott hatte Knechte, Gott hatte Propheten, ließ ankündigen, und dann kam der, der Knecht und der Prophet war, der in Menschengestalt auf Erden einherging, um den Willen Gottes hier zu tun. Danach hatte er wieder Knechte und Apostel, um das, was wirklich geschah, der Menschheit vor Augen zu führen. Heute haben wir einen abgeschlossenen, abgerundeten, ausgewogenen Heilsplan unseres Gottes vor Augen. Und dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Bitte nicht nur vor Augen. Lasst uns sein Werk sein und in seinen Werken, in dem, was er wirkt, in dem, was er tut, bis ans Ende ausharren. Dann werden auch wir zu der Überwinderschar zählen und dabei sein, wenn die große Krönung an jenem Tage in der Herrlichkeit stattfinden wird. Wie schön, dass nicht nur Johannes, sondern auch wir sagen können: Er hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen wird. Er hat es uns gezeigt. Wir sind nicht wert, seinen Namen zu führen und zu tragen, nicht wert, damit angesprochen worden zu sein, als sein Knecht. Und dennoch bekennen wir demütig. Er hat uns in die gleiche Reihe eingestuft, hat sich uns geoffenbart, hat uns sein Wort und seinen Willen kundgetan. Gern denke ich in dem Zusammenhang an den 2. April 1962, als der Herr sagte, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Merke, worum es geht, Verbindung zu dem ganzen Heilsplan Gottes. Nicht mein Evangelist, nicht mein Ältester, mein Knecht, wie er es seinen Knechten, den Propheten, wie er es seinen Aposteln, seinen Knechten geoffenbart hat, Altes und Neues Testament. Im Alten Knechte und Propheten, im Neuen Apostel und Knechte, Knechte und Apostel. Wie vollkommen Gottes Wort ist und wie genau es ist für mich einfach unfassbar. Wie treu, wie herrlich ist unser Gott. Jedes Wort am richtigen Platz, richtig formuliert. Und wenn es dann noch uns durch den Geist geoffenbart wird, dann platzen wir, dann geschieht was, dann geht das Maß über. Gott schenke es uns allen aus Gnaden. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbieten, wie viele glauben, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Im Gegenteil, er wird das Krumme gerade machen und das, was am Sterben ist, neu beleben. Denn so hat er es in seinen Worten zugesagt. Er hat das Recht und die Gerechtigkeit auf Erden fest begründet. Und nicht nur das, auch in uns. Und dafür sind wir dankbar. Wie viele sind heute hier, die vielleicht gezweifelt haben, die hin und her gerissen wurden durch Umstände oder was immer es gewesen sein mag, durch Prüfungen verschiedenster Art. Wir haben Gott betrübt, wenn wir ihm nicht in jeder Lage voll und ganz vertraut haben, in der Zuversicht, dass er alles herrlich hinausführen wird und dann auch solche, die heute ihr Leben dem Herrn weihen möchten. Teure Seele, unser Herr hat in seiner Erniedrigung in Knechtsgestalt gerungen. Er sagte, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Was wünschte ich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe? Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Eben deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Ach Herr, du wollest uns segnen, wollest mit uns sein, o Gott. Schenk uns Gnade, die Prüfungen zu bestehen, auch dann, wenn es durch die tiefsten Tiefen geht, wenn Stürme und Gewitter über uns daher brausen, wenn es finster wird und jede Hoffnung verschwindet. Erinnere uns dann an Psalm 23. Du bist unser Trost, unser Stecken und Stab, auch wenn wir durchs finstere Tal gehen. Herr, du siehst diejenigen, die ihr Leben dir weihen möchten. Herr, du hast sie schon gerufen, deshalb brauche ich sie nicht mehr zu rufen. Sie haben begriffen, dass du es bist, der zu ihnen spricht. Sie haben verstanden, dass sie gemeint waren, und sie kommen jetzt zu dir, schauen zum Kreuz nach Golgatha, sehen dich dort zwischen Himmel und Erde hängen, sehen dich verbluten, treuer Herr, es geschah für uns. Wir danken dir dafür. Sein Blut bedeckt meine Schuld, macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich lebe für Jesus allein. Herr, möge das unser aller Entschluss sein. Und gib du dein Amen dazu. Du hast den Willen Gottes auf Erden getan, um uns in diesen Willen Gottes hineinzufügen, dass auch wir durch deine Kraft den Willen Gottes tun können. Und jetzt das sind, was du tust, nämlich das Werk Gottes auf Erden. Wirke du, o Herr, und lass uns darin bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Herr, mir fehlen die Worte, das alles zum Ausdruck zu bringen, was ich empfinde. Es ist mir so, als hätten wir alle Propheten gehört und ihre Belehrung und Offenbarung angenommen. Es ist mir so, als haben wir alle Apostel gehört und das in uns aufgenommen, was du durch sie geredet und geschrieben hast, so als hätten wir zu deinen Füßen gesessen. Wie gewiss ist dein Wort, wie klar deine Antworten, o Herr. Ich danke dir von Herzen dafür. Wir brauchen uns nicht mehr mit Fleisch und Blut zu besprechen, sondern mit dir, der du Geist bist. Und das Wort ist Geist und Leben und offenbarst in deinen das Wort. Lässt es nicht im Kopf und im Verstande, sondern tust es ins Herz hinein. Und es wird dort zu einer lebendigen Offenbarung. Herr, ich möchte dir heute angesichts deines Volkes danken für das große Vorrecht, das du uns geschenkt hast, in diesen letzten Tagen deine Stimme zu hören, dein Wort zu glauben, uns damit in Übereinstimmung bringen zu lassen, um so ein Teil des Wortes und dann ein Teil der Erfüllung des Wortes zu werden. Erst die Verheißung, und dann ihre Verwirklichung. Geliebter Herr, dein Volk ist an dieser Stätte versammelt. Und weil du gegenwärtig bist, ist die Stätte heilig um deinetwillen, der du heilig bist. Und du sprichst, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Du sagtest, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Geliebter Herr, du hast uns mit deinem Worte durchdrungen. Wir sind ein Teil des Wortes geworden. Wir fühlen uns wohl, fühlen uns geborgen, sind gewiss in unserem Gott, gewiss in seinem Wort, in seinem Handeln und Wandeln unter seinem Volke, in seinem Reden und Ton in dieser letzten Zeit. Herr, deine bluterkaufte Schar sei dir anbefohlen. Satan hat sein Anrecht verloren. Er muss weichen. Er muss fliehen. Denn so steht's geschrieben. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Herr, hier sind wir und danken dir für die herrliche Befreiung. Geliebter Heiland, ich glaube, dass die Herzen meiner Brüder und Schwestern ebenfalls gefüllt sind. Wir sind in Einfachheit zusammen, ohne Form, aber von dir ergriffen. Wir könnten jubeln, wir könnten jauchzen, hüpfen und springen, denn du bist uns gnädig gewesen. Du hast dich uns geoffenbart. Wir danken dir dafür. Du hast das Gefängnis gefangen geführt, uns freigelassen, hast den Menschen Gaben gegeben. Herr, In deiner Gegenwart stellen wir den Anspruch auf jede verlorene Seele, dass sie gerettet werde.
Amen.
Es geschehe im Namen Jesu Christi von Nazareth.
Amen.
Du sprichst, mein ist die Seele, und die Seele soll nicht sterben, sondern leben. Und all der Missetaten soll nicht gedacht werden. Geliebter Herr, auch alle Krankheit hast du geheilt. Und es soll geschehen, dass alle, die hier gegenwärtig sind, es jetzt erleben, dass deine Heilungskraft sie durchströmt. Ich danke dir dafür, du hast es getan. Halleluja, deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Alles andere hast du auch schon getan. Wir danken dir herzinniglich dafür. Oh, wie sollten wir dich preisen. Unsere Stimmen, unsere Hände, unsere Herzen, alles zu dir erheben. Wir singen, wir spielen. Drum jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu.